für euch eine Studie mitgebracht. Ich mache ja selbst mit euch die Studie. Und das ist so ein Stück der Test. Morgen ist Montag. So. Wer ist von uns hier morgen Montag unterwegs? Entweder arbeitsmäßig oder Schule oder Arzt oder blablabla. Oder, ne? Wer ist beschäftigt? Montag. Morgen Montag. Okay, sehr gut. Sehr gut. Also von denen, die Montag, also die anderen können entspannt bleiben, also das finde ich schön, ne? Finde ich sehr schön, dass es Leute gibt, die so am Montag die sagen, schönes Wetter, finde ich gut. Von denen, die morgen sehr beschäftigt sind, nehmen wir die Skala zwischen 1 bis 10. Also 10 ist, wow, ich freue mich auf Montag, Mann, ich freue mich. Ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, so ein Wochenende war schön, aber Montag ist schöner. Ja, also das sind 10. Und 0 ist, oh Mann, echt jetzt, musst du das ansprechen? Ich habe mich auf Gottesdienst gefreut, jetzt erinnerst du mich am Montag? 0, ne? Okay, also wir sind auf dieser Skala von 0 bis 10. Also 10, oh nee, rede nicht davon. 0 ist, rede nicht davon. Und 10 ist, wow, Montag! Ja, okay. Wer ist bei 10? Okay, 10? 10? Sehr schön. Ja, guck mal, wer ist bei 11? So 10? Ne, er ist schon hinter 10. Okay, wer ist bei 9? 9, okay, 9. Montag ist gut, ist gut. Wer ist bei 8? Keiner. 7? 7, ne? Also 7 Montag, klar. Ist nur nach 5, ne? Ist im grünen Bereich. War das 5? 7? Okay, wer ist bei 6? 5? 5? Okay, also egal. Ne? Also ist das ein egal? So Mitte? Mitte? Sonntag ist schön, Montag ist auch schön. Okay, das ist gut. 4, jetzt ist jetzt. Jetzt wird gelb, ne? Also Richtung Wozu. Also 4, 3, jetzt guckt ja keiner, kein Problem. Also das ist eine anonyme Studie übrigens. Ne? 2, ne? Also so Montag, ja, okay. 2. 1, 0, okay. Das ist anonym, ne? Keiner sollte sich drehen. Sehr gut, also ich verstehe das sehr gut. Also das ist, okay, notiert, Studie abgeschlossen. Joe, The Volcano, ist ein Film, der so, glaube 1990 erschienen ist. So eine romantische Komödie. Ja, also Joe Banks wird ja gespielt von Tom Hanks. Und die Freundin, das ist eine romantische Komödie, ist Meg Ryan, ja, so bekannte Schauspieler, also eine super Besetzung. Tom Hanks spielt Joe Vulcan, also Joe Banks. Und Joe Banks ist jemand, der eigentlich einen guten Job hat. Der arbeitet in einer Organisation, in einer Firma, die gut verkauft und gut herstellt, also so Sachen produziert, weiß nicht ganz genau was. Er ist dort im Büro, er ist zuständig für wichtige Aufgaben in der Organisation. Ohne Joe läuft nichts in der Firma. Aber Joe geht fast unter in dieser Routine. Jeden Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag steht Joe auf, also in seiner ganz klaren, Joe ist ein Gewissenhafter, ganz klaren Routine. Joe hat auch den gleichen Anzug, er wechselt nur das Hemd, also damit er kein Zeit verliert, er weiß genau, wo die Sachen sind, der steht immer um 7 Uhr auf und dann frühstückt er und dann zieht er sich an und geht zur Arbeit. Und dann ist er auf der Arbeit, also seine Tasche und läuft so den Weg bis zur Arbeit. Und dann ist dort auf der Arbeit und mit der Zeit wird's immer öder, so unentspannter, langweiliger. Und man merkt, dass ein Joe, dieser Joe, der ursprünglich so ganz Vital in die Firma kam, in sein Büro ging, der ab und zu mal vorne begrüßt hat und die Post mitgenommen hat und dann in sein Büro ging. Heute sieht man, wenn Joe in die Firma kommt, ist so mit seiner Tasche, der gleiche Anzug, er geht da hin und begrüßt die Leute nicht in dieser Vitalität, sondern ja, ne? Und dann geht er hin. So. Irgendwann sieht man Joe an, dass seine Schultern schon irgendwie gesenkt sind. Er ist nicht mehr der Joe, den man kennt, der so, so gebrannt hat, der so kraftvoll aufgetreten ist, sondern ist ein Joe, der seinen Job macht. Und man merkt, ob es Montag ist oder Freitag ist bei Joe. Also man merkt so in der Haltung, wie er so steht. Und er geht und dann kommt er und dann geht er wieder und dann kommt er. Immer wieder geht Joe zum Berater, zum Psychiater. Und er spricht immer so seine Not aus und seine Sorgen aus und sagt, und er klagt immer über seine Arbeit, also wie schlimm das ist und die Leute in der Firma. Und seine Umgebung und wie schlimm das Leben so ist. Und der Arzt spricht immer mit Joe und versucht herauszufinden, was Joe hat. Und sie sind immer so im Coaching-Gespräch, im Beratungsgespräch. Und Joe erzählt immer wieder die gleiche Geschichte, immer wieder die gleichen Sorgen, immer wieder die gleichen Auseinandersetzungen, die Probleme. Und der Arzt versucht mit ihm das und versucht das und versucht das. Und sie gehen ein paar Ideen durch. Und, aber es klappt nicht. Und Joe kommt immer wieder mit dem gleichen Problem. Und das Jahre und 3 Jahre und 4 Jahre und 5 Jahre. Und dann irgendwann sagt der Psychiater zu Joe, wissen Sie, ich habe ein paar Tests mit Ihnen durchgeführt in den letzten Tagen. Und ich habe die Ergebnisse mitbekommen, ich habe die Auswertung, alles dabei. Ich habe für Sie eine schlechte Nachricht. Es tut mir leid. Jetzt verstehe ich, warum wir nicht weitergekommen sind in unseren Gesprächen, in unseren Analysen, in unseren Beratungen, warum da keine Veränderung stattgefunden hat. Sie haben eine seltene, aber sehr seltene und schlimme Erkrankung. Und Joe ist angespannt. Und dann sagt der Arzt, Sie haben eine Gehirnwolke. Hä, sagt der Joe, haben wir nie gehört. Ja, das ist eine Erkrankung, so Hirnwolke. Es ist eine Erkrankung, die einen überfällt, wie so eine Wolke. Man hat keinen Einfluss drauf. Kommt von irgendwo her. Und dann ist man eben befallen von dieser Wolke. Und das dämpft einfach alles im Hirn. Und man kriegt nichts mit, was so in der Welt geschieht. Man ist zu sehr fokussiert auf das, was im Inneren geschieht. Wow, sagt Joe, das ist ja spannend. Ja, was machen wir denn? Dann sagt der Arzt, boah, es gibt gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Wie immer, er ist immer so. Die gute Nachricht ist, diese Erkrankung verursacht keine Schmerzen. Das ist eine gute Nachricht. Also Sie werden überhaupt nicht spüren, dass Sie so krank sind. Sie haben keine Schmerzen. Die schlechte Nachricht? Sie haben maximal 6 Monate zu leben. Und dann ist Ende. Es tut mir leid, Joe. Aber das muss ich Ihnen sagen. Also das ist meine ehrliche. Und Joe sagt, was mache ich jetzt? Und da steht ein Film so als Satz. Ist im Grunde kein Top-Film, ist ein bisschen langweilig. Also, dass es Komödie ist. Aber die Botschaft, die Message, die dahinter steckt, ist ja spannend. Und dann sagt der Arzt, Joe, was soll ich Ihnen sagen machen? Ich hab nichts Ihnen zu sagen, gehen Sie nach Hause. Ne? Leben Sie wie ein König und sterben Sie wie ein Mann. So sagt er. Ah, und das ist der Satz, den ich so mitgenommen habe aus diesem Film. Lebe wie ein König und stirb wie ein. Ja, damals hat man gesagt, also das ist so spielt so von den 1800er die Geschichte. Stirb wie ein Mensch, wie eine Frau, wie ein Mann. Lebe wie ein König und stirb wie ein Königskind. Ein Mensch. Was hättest du gemacht an der Stelle von Joe? Was hättest du mit deinen schönen 6 Monaten gemacht? Vielleicht würdest du, weiß nicht, was hättest du gemacht? Joe geht nach Hause und packt alles um. Er verkauft ein paar Sachen, die er so hat. Er kauft sich einen neuen Anzug. Und morgen geht er ins Büro am nächsten Tag. Und er kommt wieder wie ausgewechselt. Schon die Tatsache, dass er einen anderen Anzug hatte. Haben die Leute geguckt und gesagt, was ist mit dem Joe los? Und er geht durch diese Rezeption, man sieht, wie er da vorbeigeht und begrüßt die Leute mit dieser Vitalität, mit dieser Kraft von früher. Und am Abend oder so in der Pause trifft er sich so mit der Dame im Nebenbüro. Der Joe hat immer so ein Auge für die Dame, er hat sie nie angesprochen. Weißt du schon, welche Hirnwolke? Er hat ihn überhaupt nicht gesehen. Und er geht hin und lädt sie ein zu einem Date und die Frau ist perplex und sagt, Joe lädt mich ein. Das habe ich noch nie gedacht. Und sie treffen sich am Abend, haben ein schönes Essen, hat ein Restaurant, einen Tisch bestellt. Und es ist sehr schön, hat alles aufbauen lassen, hat alles kommen lassen. Und sie haben einen wunderschönen Abend. Und irgendwann erzählt Joe der Frau und sagt, hey, das ist... Nee, er sagt, was er für sie empfindet und sie auch. Und sie sind ja ganz nah miteinander. Und so. Und irgendwann sagt er, du, ich muss dir aber eine Wahrheit erzählen. Ich habe eine Hirnwolke. Und sagt, was ist Hirnwolke? Ja, weißt du, das ist so eine ganz schlimme Krankheit. Das ist nicht schlimm mit mir, alles okay. Aber du weißt, in 6 Monaten bin ich nicht mehr da. Und sie ärgert sich und sie ist ganz wütend. Sie steht auf und schlägt mit der Tür und geht raus und sagt, so praktisch wie Blödmann, erst jetzt sagst du mir, wir waren die ganze Zeit und das ganze Leben in der Firma und erst dann, als du merkst, dass du nicht lange zu leben hast, traust du dir nicht, sowas zu sagen und dann willst du mich als Witwe hier lassen, vergiss es! Okay, Joe ist nicht entmutigt, er steht auf und er kündigt seinen Job. Nach ein paar Tagen, er geht hin und er hat gekündigt und er geht raus und alles, was er hat an Geld, kauft er so, fliegt er irgendwann nach New York. Er will so eine schöne Zeit verbringen. Das war so seine Stadt, die er am meisten geliebt hat. Und fliegt nach New York und guckt sich Läden an. Und er hat schöne Zeit dort. Er hat so eine Neigung für Koffer, sehr für spezielle Koffer. Und er geht in so einen Kofferladen und der will so einen super Koffer kaufen. Hat dann richtig schönen Koffer gekauft, der ist bombenfest, der kann gegen Wasser und bla und alles aushalten. Weiß nicht, warum er sowas braucht, aber er findet einen Kontakt. Aus irgendeiner, im Laufe des Weges hat er Kontakt zu jemandem, der Milliardär ist. Er geht hin, hat ein Gespräch mit ihm, jemand hat ihn vernetzt und er kommt da hin und der Milliardär hat sich mit ihm befreundet, wir haben sich zum Essen getroffen und eingeladen und Joe erzählt ihm seine Geschichte und derjenige sagt, oh Mann, gut, oh, es tut mir leid, aber kann ich Sie um etwas bitten? Mir fällt jetzt etwas ein. Ja, sagt er, da draußen auf der Insel, ich habe den Namen von der Insel vergessen, sind so ganz wertvolle Mineralien, wertvolle Stoffe, die man braucht, um Leitung zu legen. Eine spezielle Leitung. Und das ist nur auf dieser Insel zu finden. Ich wollte dahin, ich wollte das holen, aber die Inselbewohner sind dagegen. Es sei denn, auf der Insel explodiert alle 100 Jahre ein Vulkan. Deswegen heißt der Film Joe vs. Vulkan. Explodiert immer ein Vulkan, alle paar 100 Jahre. Und ich wollte da ein Geschäft machen mit der Insel, aber die Inselbewohner sagen nein. Es sei denn, sie finden jemanden, der als Opfer in den Vulkan steigt. Denn dieser Vulkan ist der Gott der Insel. Und dieser Vulkan lässt sich nur besänftigen, wenn jemand aus der Insel, aus der Bevölkerung, sich opfert und in den Vulkan springt und stirbt. Normalerweise hat sich immer jemand gefunden, der Insel, der sich geopfert hat, um die Insel zu retten. Aber diesmal können sie sich nicht einigen. Es ist niemand auf der Insel. Und als ich ihnen das Geschäft vorgeschlagen habe, haben sie mir gesagt, ja, also wir brauchen so ein Opfer. Und dann, wenn dieser Vulkan gestillt ist, dann können sie das Geschäft machen. Hätten sie Lust, sie haben doch nicht so lang zu leben. Hätten sie Lust, auf die Insel zu gehen? Sie bekommen alles von mir, alles, was sie brauchen, für die Zeit, für diese nächsten Wochen. Sie können leben wie ein König und dann gehen sie dahin und sterben wie ein Mann. Dann hat ihr Leben endlich mal so einen Sinn gehabt. Irgendwann sind sie gestorben und sie haben die Insel gerettet und die Inselbewohner sind gerettet und wir haben das Material, was wir brauchen für die nächste Entwicklung. Was hätte sie gemacht? Was hätte sie gemacht? Und Joe lässt sich darauf ein. Und dann fängt er an, weil er alle Kreditkarten bekommen hatte, die er braucht, unendlich. Das heißt, Blankoschecks. Der könnte so das Leben für die nächste Woche so leben wie ein König. Weil er wusste, in ein paar Tagen kommt er auf die Insel und stirbt wie ein Mann. Das war sein Motto. Es geht weiter. Ist ja nicht so spannend, ist ein bisschen langweilig das Ganze. Ja, irgendwann kommt McRyan so ins Spiel, ist so die eine der Mitarbeiterin dieses Multimillionärs und sie fährt in das Schiff, die Yacht, die bis zur Insel fährt und dann treffen sie sich und am Ende, wie die so schöne Filme sind, sie springen zwar, aber sie sterben nicht beide, sie verlieben sich, am Ende haben sie sich getroffen. Also so, spoiler so ein bisschen den Film für jemanden, der gucken will. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil ich im Laufe der letzten Tage so einen Text gelesen habe, steht im Johannes Kapitel 5. Vielleicht können wir kurz einblenden, also diese Geschichte ist sehr bekannt. Jesus ist zu einer Feier eingeladen worden, also in Johannes Kapitel 5, ihr könnt ja zu Hause lesen. Ist auf einer Feier eingeladen, ist Riesenparty, die Schönsten haben alles poliert und der Tempel ist gut organisiert und es ist sehr, sehr schön. Es ist die Party des Jahres in Jerusalem, im Tempel. Und diesmal ist der Sprecher nicht irgendjemand, sondern Jesus selbst, der als Messias bekannt ist. Er kommt vorbei und spricht. Ich stelle mir so vor, so menschlich, so afrikanisch, mit vielen Bildern im Kopf und so verrückt. Ich stelle mir vor, Orgel ist geputzt und poliert und der Chor ist organisiert und die Band ist da und ist ein Teppich gelegt und alles gesäubert. Und der Tempel ist picobello und das ist in der Tat so. Und alle bereiten sich darauf vor. Wochen davor gehen so die Damen zum Frisur und man hat so die besten Anzüge und die schönsten Kleider. Fast alles ausverkauft und alles ist bereit für das große Fest und Jesus kommt. Und alle sind gespannt und sagen, oh, wir gucken, wie Jesus diesmal, ne? Also letztes Mal war der Sprecher so der Hohepriester XY und diesmal hat mal Jesus eingeladen und dieser Jesus ist so ein, man weiß nicht. Einige sagen, der ist Gottes Sohn und andere sagen, der ist ein Spinner und andere sagen, er ist so ein kontroverser Typ, so ein komischer Politiker. Bin gespannt, was Jesus macht. Auf jeden Fall, das Fest steht fest. Und irgendwann kommt Jesus vorbei. Ich mache das ganz kurz. Irgendwann kommt Jesus vorbei mit einer Traube von Menschen hinterher. Einige barfuß und andere gut angezogen, andere schwitzen drum, weil sie seit 12 Tagen unterwegs sind mit Jesus von Dorf zu Dorf. Auf jeden Fall, Jesus kommt und alle bereiten sich vor und der Chorleiter ist vorne, damit es einen Gong gibt und die Glocken von der Kirche wahrscheinlich vom Tempel haben geleitet. Jetzt kann das Fest beginnen. Der Teppich ist ausgerollt. Jesus ist unterwegs. Der marschiert in den Tempel. Nein, nein, das tut er nicht. Und dort, wo schon alles bereit ist, wo die Schönsten der Schönsten in der Reihe stehen, mit ihren Hüten, schönen Kleidern, schönen Anzügen, Krawatten, da kommt Jesus ganz nah am Tor des Tempels, geht er da dran vorbei. Geht vorbei. Nicht in die Mitte, nicht an den Ort, der poliert, der sauber ist, der schön ist, mit Blumen dekoriert und in die Kirche, wo alle fein angezogen sind, sondern der macht so einen Schlenker. Steht da geschrieben. Der geht in den Hintergrund und der kommt an einen Ort, den keiner geputzt hat. So im Hintergrund des Tempels, dort, wo die Loser der Gesellschaft sitzen. Diejenigen, die nichts zu tun haben. Diejenigen, die nur vom Almosen leben und die Schmarotzer der Gesellschaft, die dreckig sind und die nur Drogen verkaufen und die nur Geld betteln, damit sie noch weiter Drogen verkaufen können und die so schlecht riechen und die stinken, die einfach daherkommen und klauen alles weg und nehmen alles weg. Die sind da im Hintergrund. Sie sollen auch dort bleiben. Hier ist poliert worden, hier ist geputzt, hier ist sauber. Sie können im Hintergrund sein. Und Jesus geht an. Komisch. Das bringt das Protokoll der Kirche ein bisschen durcheinander. Das ist nicht das, was wir so geplant haben, wie das Fest. Was werden die Leute sagen, der Bürgermeister und alles, die da gekommen sind, um die. Jesus kommt wieder zu spät. Oh nein. Und er marschiert dahin. Und da sieht er einen Haufen von einem Typen, der sich wahrscheinlich so zugedeckt hatte und der seit ein paar Jahren dort rumkrepiert. Wahrscheinlich hat er die Decke über den Kopf gezogen und gesagt, oh, das ist ein großes Fest, das ist ein Rummel, geh lieber nicht hin, du gehörst nicht hin. Irgendwann ist das Fest vorbei und dann kann ich meine Decke vom Kopf nehmen und gucken, wo ich Almosen holen kann. Er steht in der Bibel. Und er steht da vor diesem Mann, das ist Jesus. Mit einer Frage. Ich stelle mir so vor, mit meiner biblischen Vorstellung, ich mache vielleicht jetzt mal mit Bildern, die Kameras des Universums und die Reporter der ganzen Welt und die Engel und alles, was so in der Welt ist, was beobachtet, was Jesus tut. Und die Spotlights und die Lichter sind nicht mehr fokussiert. Auf einmal, für einen Augenblick, sind nicht mehr fokussiert auf das Schöne, auf das Brillante, auf das Große, was sie aufgebaut haben, sondern auf so ein Elend, der sich versteckt hat, auf den Hintergrund, auf einen Ort, der nicht sauber geworden ist. Weil Jesus da steht. Weißt du, wenn das stimmt, was wir immer sagen aus der Bibel und aus den Liedern, aus das, was wir immer sagen, dass Jesus mitten unter uns ist. Wenn das wirklich stimmt, dass Jesus hier ist, dass Gott gegenwärtig ist, dann glaube ich nicht, dass er gekommen ist, um unsere Frisur zu bewundern. Ja, natürlich freut er sich, wenn wir schön aussehen, wenn wir schön sind, wenn wir gut präsentabel sind. Aber ich glaube nicht, dass er in erster Linie gekommen ist, um zu gucken, boah, wie sind sie so drauf? Wie ist der Teppich so ausgerollt und wer ist der Beste und der Größte und der Boss und der Gläubigste und der Topmann und die Topfrau in der Kirche? Wenn das stimmt, dass Gott mitten unter uns ist, dann ist hier an dieser Stelle. Weil dort Ebenen gibt in diesem Tempel, die nicht geputzt sind, die nicht poliert sind, die nicht präsentabel sind. Und wenn das stimmt, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist, nicht diese Kirche, der Tempel, sondern du selbst, ich und du, der Tempel des Heiligen Geistes ist, dann interessiert Jesus, der Fokus ist nicht in erster Linie auf das, was poliert ist, wie es aussieht und wie dekoriert ist von außen, sondern ob es in diesem Tempel Ebenen gibt, die versteckt sind, wo etwas ist, wo nicht zu präsentieren ist, was niemand drangehen soll, von Elend, Wut, wo Feindschaft, wo Trauer, wo Depression, wo Sünde, wo Unversöhnlichkeit, wo Krankheiten, wo Schmerz steckt. Deswegen ist Jesus hier. Und er stellt eine Frage. Da steht da. Da steht, willst du gesund werden?
Willst du gesund werden?
Ja. willst du gesund werden? Vers 6. Ist das nicht komisch? Willst du gesund werden? Dann das Universum und alle Kameras des Universums und das Licht des Himmels ist fokussiert auf Stellen, die nicht sauber sind, auf jemanden, der vor sich hin krepiert. Und es schallt eine Frage. Ich weiß nicht, ob er mich mit der Frage gerechnet hat. Ich weiß nicht, ob du mit der Frage gerechnet hast, dass du heute früh aufgestanden bist und sich sauber gemacht hast und in die Kirche gegangen bist. Ob du mit der Frage gerechnet hast, dass Gott und das gesamte Universum dir ganz persönlich diese Frage stellt, willst du gesund werden? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich finde es so sympathisch, wie der Mann antwortet. Der sagt, ey Mann, stell mir diese Frage nicht. Ich will nicht davon hören. Steht da geschrieben, ne? Steht da. Wie soll ich gesund werden? Guck mal drumherum, alle sind schöner, alle sind schneller, alle sind besser, alle sind stärker, alle haben Freunde und alle haben Partner und alle sind. Und ich stehe da und keiner kümmert sich. Wie soll ich gesund werden? Sag mal, ihr seid die Deutschen. Wenn du früher im Deutschunterricht der Lehrer gesagt hat, schreib ein Referat. Die Frage heißt, willst du gesund werden? Und du schreibst ein Referat, alle sind besser, alle sind schneller, alle sind gut. Wie verhält sich die Frage mit der Antwort? Was geht da ab? Was für Note hättest du gekriegt? Was für Note hättest du gekriegt? Warum? Oft antworte ich so. Oft, das ist meine Antwort, nicht nur im geistigen Leben, sondern im Leben wirklich. Das ist oft meine Antwort. Das ist die Antwort von Joe. Der geht jeden Tag ins Büro und zurück. Jeden Tag. Etwas in seinem Herzen, was nicht gereimt ist, was in Kraft raubt, was... Vielleicht ist er an der falschen Stelle positioniert. Er geht jeden Tag hin und zurück. Und er hört wahrscheinlich diese Antwort in seinem Kopf. Was willst du? Was willst du? Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich euch vorgestellt, habe gesagt, also John Ortberg zeichnet Seele als den lebendigen Menschen. Könnt ihr euch erinnern? An die, die da waren, könnt ihr euch erinnern? Seele, so zeichnet er, boah, das war so eine Erleichterung für die Theologie. Hat gesagt, in der Mitte, im Zentrum, also Seele ist der gesamte Mensch, aber in der Mitte, im Zentrum ist der Wille. Im Zentrum ist der Wille. Es ist da, was uns mit Gott verbindet. Also das, was... Und oft ist, wenn der Wille, wenn mein Wille mit dem Willen Gottes verbunden ist, dann bin ich in Beziehung. In der Mitte ist der Wille. Und um diesen Willen herum ist so der Geist, so die Mentalität, das Denken, das Wissen. Und um dieses Wissen herum, dieses Kognitive herum, ist so der Körper. Mit den Wünschen und Sehnsüchten und Trieben und das, was wir so sehen und hören, so der Körper. Und der hat mittlerweile etwas dazu getan und gesagt, um den Körper herum sind so die Netzwerke und so die Beziehungen und unsere Umwelt, so wie wir miteinander umgehen, so nehmen wir die Kirche und die Familie und die Arbeit und die Stadt und das Facebook und Instagram und so, um den Körper herum. Wenn Gott fragt, willst du gesund werden, ist ja die Herausforderung zu überlegen, was entscheidet in meinem Leben? Denn es gibt Menschen, die darauf trainiert sind, von außen nach innen zu entscheiden. Das heißt also, sie orientieren sich erstmal an die Umwelt, an die Netzwerke und an die Familie und sowas. Das, was Papa und Mama gesagt haben, ne? Man hat gesagt, man sollte mal gehorsam sein, das tun, was die Eltern sagen. Das werden jetzt so sehr früh programmiert, von außen so zu entscheiden. Und dann, das, was die Welt will, ist gut. Und dann geht mein Körper drauf ein. Ja? Also die Welt will ein schlankes Mädchen, also ich werde automatisch schlank. Ja? Kennst du das? Also die Welt mag blau, also ich mag auch blau. Kennst du das? Ja, kennst du das? Die Welt sagt A, ich sag auch A, okay. Und dann mein Körper orientiert sich da dran und dann auch mein Kognitives orientiert sich da dran. Ja, also die Welt hat gesagt, mein Körper findet das gut und dann sammle ich das Wissen darum herum. Dann fange ich an, so Kalorien zu zählen, dann werde ich so Experte von, boah, wie viel Schritt habe ich heute gemacht, dass die Welt das gesagt hat, damit ich schön aussehen kann. Das ist nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Und daran orientiere ich dann meinen Wille. Dann stehe ich früh auf und dann will ich einfach Kalorien zählen. Verstehst du? Es gibt natürlich diesen Weg. Man lebt so sein Leben von außen nach innen. Nicht schlimm. Ganz okay. Das haben wir auch unseren Kindern so beigebracht. Und sollen wir uns nicht wundern, wenn sie das tun, was andere tun. Weil wir ihnen sehr früh gesagt haben, hey, das, was wir tun, das, was wir wollen, das ist das, was du wollen solltest. Ne, kennst du das? Also diesen Streit mit Kirche und so, als das Eltern mit ihren Kindern sagen, boah, ich wollte, dass er in die Kirche geht und der geht gar nicht, der Doofe. Ne, und wenn er seinen Willen durchsetzt, sagen wir, was ist das für ein ungehorsames Kind? Und dann versuchen wir das so zu drehen, dass es passt. Ist es okay? Ist ein Modell. Man kann damit arbeiten. Man kann eine komplette Gesellschaft damit orientieren und so und sagen, das, was außen passiert, das ist das, was du zu wollen hast. Es gibt einen anderen Weg. Von innen nach außen zu leben. Dass man ganz in erster Linie definiert, was will ich? Was will ich aus dem Leben? Warum bin ich hierher gestellt worden? Was bin ich denn überhaupt? Und dann auch von diesem Willen aus das Wissen zu orientieren, so das Kognitive, den Geist drauf zu schärfen und sagen, ich will ein Vater sein, weil Gott mein Vater ist. Ich will eine Mutter sein, weil Gott mich als eine Mutter nach dem Bild Gottes hierhergestellt hat. Ich will ein Freund sein. Ich will ein Mensch sein nach Gottes Willen. Ich will das. Und dann von diesem Willen aus das Wissen zu orientieren, den Geist zu schärfen und den Körper dann daran zu orientieren und sagen, wenn ich das erreichen will, was ich will, dann soll sich mein Körper daran einrichten. Wenn ich das sein will, was ein Vater ist im Sinne Gottes, der ein Vorbild ist für seine Kinder, dann wird nicht funktionieren, wenn mein Körper immer wieder will, dass ich mich mit Alkohol und Drogen und sowas. Nein, das wird nicht funktionieren. Dann orientiere ich mich danach. Dann ist mein Körper gehorsam meinem Willen gegenüber. Und dann orientiere ich meine Gesellschaft, sehe ich meine Welt anhand dessen, was ich wirklich will. Okay, dann weiß ich, was meine Freunde sind. Dann weiß ich, was ich wirklich will. Dann weiß ich, welche Arbeit ich eingehen will. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Ja? Ich gehe nicht der Arbeit nach, was andere wollen, sondern die Arbeit, die ich will. Weil ich weiß, das ist das, wozu Gott mich hierher gestellt hat. Okay? So. Und jetzt kommt Jesus und steht hier und sagt, was willst du? Und der Mann sagt, frag die anderen. Ist gut, ne? Was willst du? Und der Mann sagt, hey, ich bin nicht schuld, die anderen. Und Jesus sagt, willst du gesund werden? Und der Mann sagt, hey, Frag meine Familie. Die sind schuld. Die haben das Problem. Hey. Jesus konfrontiert dich heute Vormittag mit dieser Frage. Genau mit der Frage. Was willst du? Was willst du wirklich? Warum tust du das, was du tust? Warum gehst du jeden Sonntag in die Kirche? Warum kommst du hierher? Warum? Was willst du? Warum bist du in der Familie, in der du bist? Warum bist du mit dem Partner verheiratet, mit dem du bist? Was willst du? Warum lebst du das Leben, was du lebst? Warum bist du in dem Haus, wo du wohnst? Warum? Was willst du? Morgen ist Sonntag. Morgen ist Montag. Und du wirst aufstehen wie Joe Banks. Und deine Arbeit nachgehen und dein Leben gestalten. Ist das dein Leben? Ist das, was du willst? Was würdest du machen, wenn du alle Kreditkarten der Welt hättest und du die Möglichkeit hättest, zu leben wie ein König und zu leben wie eine Königin und zu sterben wie ein Mann und zu sterben wie eine Frau? Was würdest du machen? Würdest du genau das machen, was du morgen machen willst? Würdest du genau in der gleichen Familie sein, wo du bist? Würdest du genau mit dem gleichen Partner sein, mit dem du bist? Was würdest du machen, wenn du alle Kreditkarten der Welt hättest und du hättest die Gelegenheit zu leben wie ein König, zu leben wie eine Königin und zu sterben wie ein Mann? Was würdest du machen? Wie würde dein Leben morgen aussehen? Wie würde dein Glauben sein? Wie würde deine Beziehung zu Jesus Christus sein? Würdest du hier sein? Würdest du hier sein? Würdest du dort sein, wo du bist? Was willst du? Das ist alles, was ich mitgebracht habe als Predigt. Und wenn das stimmt, dass dein Leben nicht zufällig hier ist. Wenn das stimmt, dass du nicht einfach so aus der Laune der Natur entstanden bist. Wenn das stimmt, dass du entstanden bist aus einer Millionen von Spermien. Dass jemand genau das ausgesucht hat und gesagt hat, das ist der Mensch, der entstehen soll. Und du hierher gestellt worden bist, dann glaube ich nicht, dass du einfach so zufällig da bist, damit du leben kannst mit den Wellen der Gesellschaften, der Natur, aus der Laune der Natur heraus, dass du hin und her geschleudert werden kannst und das machen kannst, was du immer machst in der gesamten Woche. Und am Ende stirbst wie jemand, der belagert ist vor einer Hirnwolke. Denn Gott hat dich hergestellt mit einer ganz genauen, konkreten Absicht. Du bist ein Teil der Geschichte. Du bist ein Teil einer göttlichen Geschichte, einer göttlichen Schöpfung. Gott fährt seine Schöpfung weiter. Und dieser brillante Gott hat dich hergestellt, weil er wollte, dass es dich gibt. Und wenn er einen Willen hat und diesen Willen in dein Herz hineingelegt hat, wenn er einen Willen hat und wenn der Gott, der Allmächtige, seinen Willen in dein Herz hineingelegt hat, dann ist ja kein Wunder, dass du immer wie wir letztes Mal gesagt haben, in Dissonanz lebst, wenn du gegen den Willen dessen lebst, der dich hierher gestellt hat. Ist ja kein Wunder, dass du wie ein Joe Banks unterwegs bist und du überhaupt den Sinn nicht erkennst, was mache ich hier? Weil da ein Widerspruch ist zwischen dem, was ganz tief in dir hineingelegt worden ist, von der Schöpfung aus, und dem, was ist ja das Leben, so was die Welt uns beigebracht hat, wie Leben aussehen soll. Was willst du? Im 2. Petrus sagt Apostel Petrus, 2. Petrus 4, Vers 10 und 11. Ich habe mir den Vers gemerkt. Ja, der sagt, dient einander. Dient einander. Ein jeder, und jetzt wird es wichtig, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Okay, hört nur mal hin. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Also es setzt voraus, dass jeder von Gott etwas empfangen hat, also hineingelegt worden ist, also Wille Gottes ist in unserem Leben hineingelegt worden. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte, also Manager, Verwalter, Administratoren der Gnade Gottes. Hey, hör mal hin. Gott also hat seine Gnade ausgeschüttet in diese Welt. Alles, was diese Welt braucht, ist ausgeschüttet in Form von Gnade Gottes und hineingelegt mit Gaben und Fähigkeiten im Herzen von jedem Einzelnen von uns. Ist das klasse? Wow, Mann! Hey, da ist, da, ich glaube, ich predige jedes Mal das Gleiche. Ich wundere mich, dass ihr das noch nicht mitbekommen habt. Das heißt also, hier ist jemand, der betet und sagt, Gott, ich gehe unter. Und Gott hat gesagt, die Gnade ist ausgeschüttet. Da ist jemand, der betet und sagt, Gott, ich komme nicht klar mit meinen Kindern. Und da sagt Gott, die Gnade ist ausgeschüttet. Alles ist da, was diese Frau braucht, damit sie klarkommt mit ihren Kindern, ist ausgeschüttet. In Form von Gaben und Fähigkeit. Und sagt, und deswegen Vers 11 sagt er, wenn du redest, dann rede so, als ob Gott zu Menschen reden würde. Wenn du dienst, dann diene so, als Gott den Menschen dienen würde. Das ist 2. Petrus 4, Vers 10 und 11. Wenn du das tust, innerhalb deiner Gaben und Fähigkeiten, tu so, als ob Gott selbst den Menschen dienen würde. Und dann wirst du merken, dass da ein Feuer entsteht, dass so eine Leidenschaft, dass so eine Kraft aus dir hinausgeht. Kennst du das? Warst du einmal in einer Sache, wo du gedient hast, wo du gemerkt hast, da ist Feuer drin. Dass man dich rufen muss, dass deine Frau oder dein Mann rufen muss und sagt, komm nach Hause, du bist hier zu lang draußen. Und du sagst, warte, ich habe noch ein paar Sachen zu tun, ich muss noch erklären. Und du merkst, da ist Energie, da ist Kraft raus, in dem du dienst. Kennst du das? Hast du das jemals erlebt? Hast du jemanden erlebt, dass du etwas tust, was deine Gaben und Fähigkeiten entspricht? Was dein Herz, was dein Wille entspricht? Und du merkst, da ist Kraft, da ist Feuer, da ist Energie, da ist Kraft drin, da werde ich nicht müde, ich bekomme mehr davon. Und du wirst größer, wirst stärker, wirst besser in dem, was du tust. Kennst du das? Der Körper merkt das. Und der Geist merkt das. Ob du an einer Stelle bist, wo du eingesetzt worden bist, nach den Gaben und Fähigkeiten, die Gott in dein Leben hineingegeben hat. Und der Körper merkt das. Ob du nur etwas tust, um jemandem zu gefallen, um der Welt zu gefallen, um Pastor zu gefallen, um gutes Geld zu verdienen, damit alle dich bewundern und so. Der Körper merkt das. Joe Banks. Der Körper merkt das. Dient einander. An jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Es ist alles ausgeschüttet. Zum Schluss nur so ein Beispiel. Vor ein paar Tagen haben wir das Haus ausgeräumt von unserem Nachbarn. Ein klasse Mann. Unser Nachbar. Ein Internet, ein Arzt, ein ganz intelligenter. Die Kinder haben keine Zeit gehabt und wir waren gut miteinander unterwegs. Er ist leider verstorben. Und wir haben gesagt, das Haus wird verkauft, wenn Sie helfen können. Und dann haben wir ein paar Sachen so ausgeräumt. Es lag alles da. Die Pässe lagen da und alles lag da. So die letzten Zahnbürsten und so. Das ist so gestorben. Sein Haus stand so wie hinterlassen. Also, als ob er irgendwo hingefahren wäre und zurückkommen würde. Es ist schon hart. jemand, den man so kennt und mit dem man so, so direkt befreundet war. Okay, war ausgeräumt und ausgeräumt. Und da merkte ich so, Reiseführer, Kochbücher, Angelausrüstung, solche Sachen, die zum Leben ausmachen. Das Kinderzimmer oder die zwei Kinderzimmer sind genauso, als ob die Kinder nicht ausgesorgt wären. Mittlerweile sind die Kinder in Hamburg, in Tübingen, haben Karriere, sind mit ihren Familien und so. Aber das Kinderzimmer sieht so aus, als ob das Mädchen immer noch zu Hause wäre. Also das ist halt die Beziehung zu den Kindern. Und irgendwann haben wir festgestellt, boah, die kannten sich noch nicht so richtig. Als wir so über den Vater erzählt haben, bei der Beerdigung und so, manchmal haben die Kinder so mit großen Augen geguckt und, hä, was, ja, echt? Dann haben wir gemerkt, boah, ey, der Vater hält hier ein Kinderzimmer wie früher und die Kinder wissen nicht mehr, welche Leidenschaft der Vater so hat. Okay, also wir räumen das aus und ich merke, boah, das sind ungelebte Träume, das sind Reisen, die nicht gemacht worden sind, da ist Fische, die nicht geangelt worden sind, okay, die Fische freuen sich, aber da ist auf jeden Fall, also Fische, die nicht angelt worden, das sind so Sachen, die nicht gemacht worden sind, die Ausrüstung ist so schön, Camping-Ausrüstung, ganz neu, gekauft und verpackt, organisiert, alles da, Camping, was noch nicht gemacht worden, Natur, die nicht gesehen worden ist, da ist Sachen, die, und der Mann ist gegangen, der Mann ist gegangen. Okay, bei der Beerdigung hört man so, der Pastor sagt etwas und die Verwandten sagen etwas und man sagt immer so, was einem geprägt hat. So, ne? Man sagt, boah, das war ein guter Mann, er hat eine Gesellschaft und so schön ist, was man so gemacht hat. Ne? Der war Arzt, hat eine Praxis aufgebaut, er war fleißig und so, hat viel geholfen und so. Alles, was man so getan hat, Und ich bin nach Hause gegangen. Und habe mich hingelegt, habe ich überlegt. Und dann kam mir dieses Bild. Dieses Bild, ich dachte, oh, so wie bei der Beerdigung, man wünscht sich, das ist echt eine schöne Beerdigung, man wünscht sich so, dass die Verwandten und die Familie und alle zusammenkommen und alle sagen, wie gut man war. Ich weiß also, wie gut man war. Wie wäre es, wenn ihr das hören würdet? Ja, das wäre so wundervoll. Ne? Also wie Leute ihn so applaudieren und wie sie ihn feiern und so. Ob jemand ihm das gesagt hat, ob das jemand jemals ihm das gesagt hat, wie wertvoll er war zu Lebzeiten, weiß ich nicht. Wie gut wäre das, wenn man so seine Beerdigungsansprache selbst vorher lesen würde? Das wäre schön. Das hat mir gut gefallen, als ich einmal den Job gewechselt habe. Ne? Irgendwann habe ich so ein Zeugnis, kennst du das? So ein Arbeitszeugnis bekommen. So zu lesen, wie anderen einen gesehen haben, ist schon spannend, das macht demütig. An einer Stelle ärgert man sich und an anderer Stelle. Aber sowas zum Beispiel, wenn man so seine Beerdigungsansprache selbst korrigieren würde, sagen, das würde ich nicht so sagen. Egal, auf jeden Fall. Aber dann bin ich ein Stück weiter gegangen in diesem Gedanken, habe ich gesagt, wie wäre das? Stell dir vor, er liegt da im Sterben. Und es sind nicht Verwandte, die um ihn herum sind, sondern es sind so diese Reisen, es sind so diese Campingplätze, es sind so diese Menüs, die er kochen wollte, die um ihn herum sind und die ihm sagen, weißt du, wir sind hierher gesandt worden vom Universum, nur du konntest uns ins Leben bringen. Ich sehe so, nur du konntest dieses Essen zubereiten. Nur du hättest diese Reise machen können. Nur du hättest diese Hühner züchten können. Nur du hättest das machen können. Und das ist nicht zustande gekommen. Und wenn du gehst, dann gehen wir alle mit dir. Wenn du gehst, gehen alle Reisen, alle diese Bilder, alle diese Träume, alle diese Ideen mit dir. Denn Gott hat jedem, steht da geschrieben, der Bibel, Gaben und Fähigkeiten gegeben zum Dienst anderer Menschen. Und nur du kannst diese Gaben und Fähigkeiten ins Leben bringen. Nur du kannst diese großen Bilder ins Leben bringen. Wenn du stirbst, wenn du gehst, wenn wir gehen, wie viele Häuser werden mit uns gehen, die nicht gebaut worden sind? Wie viel Essen wird mit uns gehen, was nicht zubereitet worden ist? Wie viele Pflanzen werden gehen, die nicht gepflanzt worden sind? Wie viele Bücher werden gehen, die nicht geschrieben worden sind? Wie viele Lieder werden mitgehen, die nicht gesungen worden sind, die nicht geschrieben worden sind? Wie viele Predigten werden gehen, die nicht gehalten worden sind? Wenn du gehst, wie viele Menschen werden, wie viel Liebe wird mitgehen, was nicht ausgelebt worden ist? Wie viele Worte der Wertschätzung werden mitgehen, die nicht ausgesprochen worden sind? Wenn du gehst, wie viel Gaben und Fähigkeit, wie viel Gnade Gottes, was ausgeschüttet worden ist in dieser Welt, was dir mitgegeben wird. Was nicht ausgelebt worden sind, weil du diese Gnade nicht zur Entfaltung gebracht hast. Was willst du? Was willst du? Stattdessen lebe ich ein Leben wie Joe Banks. Tag ein und Tag aus. Ein Leben, was nicht mein Leben ist. Ich weiß, welches Gespräch geführt werden soll. Ich weiß, welche Versöhnung gemacht werden soll. Ich weiß, welche Umarmung gegeben werden soll. Ich weiß, wer Liebe braucht in meiner Umgebung. Ich weiß, in welcher Auseinandersetzung ich stehe mit meinen Verwandten, mit Geschwistern in meiner Gemeinde. Aber ich halte fest und ich lebe das Leben parallel meiner Träume wie ein Joe Banks. Tag ein und Tag aus. Ich weiß, was in meinem Herzen ist, was erledigt werden muss. Und dann, wenn Jesus hier steht an dieser Stelle mit der Frage, willst du gesund werden? Willst du geheilt werden? Willst du, dass dein Leben zur Entfaltung kommt? Dann rufe ich andere Leute auf den Plan und sage, andere sind zuständig dafür. Meine Eltern waren schuld dran. Und meine Kinder, diese Doofen, die kommen mich nicht besuchen. Und diese Gemeinde und diese Pastoren und diese Gesellschaft und diese Politiker heute und diese Flüchtlinge und Aussiedler und diese Welt und diese Krisen und diese Präsidenten und diese, wow, und diese Welt, die so komisch ist. Kennst du das? Wer will das hören? Wo bringt das hin? Gott steht vor dir und fragt, willst du gesund werden? Und du sagst, frag woanders. Frag mich nicht. Was würdest du tun, wenn du von hier ausgehen würdest und die Entscheidung treffen würdest, du lebst wie eine Königin, du lebst wie ein König und stirbst wie ein Mensch Gottes und stirbst wie ein Kind Gottes? Ich habe zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Die gute ist, die Gaben Gottes sind ausgeschüttet und die liegen tief in dir. Und es ist nicht zufällig, dass es dich gibt. Du kannst zur Entfaltung bringen. Es passiert nichts, außer dass du neue Kraft, neue Energie bekommst. Denn Jesus sagt zu diesem Mann und sagt, steh auf und nimm dein Bett und geh. Und dieser Mann, steht da geschrieben, der vorher so versteckt im Hintergrund, der vor 2 Stunden sich nie getraut hätte, nach vorne zu gehen, steht er auf mit seinem 38 Jahre alten Bart und eine Frisur von vor letzten 38 Jahren und einen Mantel, der noch nie in Waschmaschine gesehen hat und sein Bett. Der geht direkt in die Mitte dieser Gesellschaft, die poliert und schön und sauber war und mit seinem Geruch und Gestank, der geht vorbei. In einer Kühnheit, in einem Auftreten, in einer Selbstsicherheit, dass Leute ihn gefragt haben und gesagt haben, kennt ihr die Geschichte? Johannes, du musst ja lesen. Dass Leute ihn gefragt haben und gesagt haben, ey Mann, du gehörst nicht hier hin. Und überhaupt, was ein Bett dabei? Weißt du nicht, was für ein Fest das ist? Du kannst nicht mit dem Bett und so wie du bist mit deiner 38 Jahre Frisur hier vorbeikommen. Da sagte der Hohepriester, der Chef. Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Also vor ein paar Minuten hat er gesagt, hey, bitte nicht ich, andere sind schneller und andere sind besser und ich bin nicht schuld dran und so. Und hier, nachdem er Jesus begegnet ist, antwortet er und sagt, derjenige, der mich geheilt hat, ist gut. Derjenige, der mich geheilt hat, hat gesagt, nimm dein Bett Okay, und deswegen gehe ich. Er marschiert ganz munter durch die Mitte dieser wohlriechenden Gesellschaft. Ganz munter. Wie wäre das, wenn Christen, die bei seinem Namen sich nennen, aufstehen würden? In der Kraft des Heiligen Geistes, geheilt durch Jesus und durch die Mitte der Gesellschaft marschieren würden, in der Selbstverständlichkeit, in der Kühnheit und sagen würden, ich bin hierhergestellt worden durch einen Gott des Universums. Ich lebe wie ein König und sterbe wie ein Mann. Ich lebe wie ein König und sterbe wie eine Frau. Er hat gesagt, nimm dein Bett und geh, ich gehe, das ist mein Wille. Das ist der Wille meines Vaters, der mich hierhergestellt hat in seinem Namen. Wie wäre das? Was wäre das für eine Gesellschaft? Wie wäre Herne, wenn alle, die sich bei seinem Namen nennen würden, aufstehen würden und ihr Bett, ihre Gaben und Fähigkeiten nehmen würden und gehen? Gibt es eine schlechte Nachricht? Das ist die zweite, die schlechte Nachricht. Wir werden sterben. Okay, wir stehen auf zur Ewigkeit. Ja? Aber in diesem Leben, in dieser Welt, werden wir sind dem Tod geweiht, praktisch durch die Sünde unserer Eltern. Wenn ich jetzt rausgehe, werde ich ins Auto steigen, ich fahre nach Wassenberg. Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, ich gehe davon aus. Okay? Ich habe meinen Leuten gesagt, ich komme wieder heute Mittag. Ich weiß nicht, ob ich zurückkomme. Mein Leben ist vulnerabel. Ich bin sterblich. Was wird man sagen über mich? Was war mein Leben? Habe ich ein Leben von Joe Banks gelebt? Oder habe ich wie ein König gelebt? Und darf ich wie ein Mann sterben? Was willst du? Willst du gesund werden? Ich möchte dich einladen. Heute ist der Tag, an dem du die Entscheidung treffen kannst, zu leben, wie Gott dich hergestellt hat. Du kannst nicht weitermachen in der Feindseligkeit mit deinen Verwandten, mit deinen Freunden und so. Du kannst nicht weitermachen. Du kannst nicht weitermachen mit dieser Bitterkeit. Kannst du nicht weitermachen? Kannst du nicht weitermachen mit dieser Unglücklichkeit? Mit diesem Unglück kannst du nicht weitermachen? Kannst du nicht weitermachen, so das Leben vor dich hinzuschieben und sagen, es wird schon irgendwann, wenn die Kinder groß werden. Du weißt nicht, ob sie Kinder groß werden oder ob du das sehen wirst. Du kannst nicht weitermachen und sagen, irgendwann will ich, dann werde ich das machen. Es ist von Gott gegeben. Wenn das von Gott gegeben wird, dann ist das für heute. Dann ist das für heute. Dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnaden Gottes. Wenn jemand redet und dient, dann tu so, als Gott direkt den Menschen dienen würde. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Und